Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und wir werden heute viel über Kunst sprechen, über eine ehemalige Kirche in Berlin, die zu einem der wichtigsten Kunstorte in der Stadt, in Deutschland geworden ist. Und ich sage bewusst nicht Galerie, obwohl mein Gast Johann König, der diesen Ort verantwortet, Galerist ist. 1981 in Köln geboren, mit der Kunst im Blut, kann man sagen. Vor 10 Jahren in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt der zeitgenössischen Kunst aufgenommen. Und das, obwohl ihm etwas Entscheidendes für die Beurteilung der Kunst lange Zeit fehlte, nämlich das Augenlicht. Im Juni erschien sein Buch Blinder Galerist. Und ich freue mich, Johann König, dass Sie heute zu Gast sind im Deutschlandfunk. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es gibt in diesem Buch, gibt es ja so einen Mittelteil mit Privatfotos, ja. Auf vielen sind Sie auch drauf, auf einem, auf dem Fahrrad sitzend, telefonierend, fahren Sie in Ihrer Galerie herum. Man sieht rechts so diese Spritzbetonwand, links angeschnitten so ein Bild von Norbert Bisky. Und das Ganze hat natürlich was unglaublich Lässiges. Ja. Ist der Alltag so lässig, wie es auf diesem Bild aussieht?
Ja, das ist eine Mischung, ne? Also das ist vielleicht aufgrund meines Alters oder so vielleicht auch vergleichbar mit der Arbeitsatmosphäre in einem Startup oder so. Also wir sind schon sehr hart am Arbeiten alle und konzentriert, aber versuchen uns natürlich die Arbeit so angenehm wie möglich zu machen.
Jetzt war letzten Sonntag Ausstellungseröffnung in der Königgalerie und da stand die gesamte Berliner so Kunsthipster-Szene vor ihren Türen und innen drin. Wie machen Sie das eigentlich, dass die alle kommen, die Kunstinteressierten? Und ich würde jetzt vielleicht sogar mal sagen, diejenigen, die sich vielleicht sogar nicht für Kunst interessieren. Man will dabei sein.
Naja, es ist natürlich ein, ich würde mal sagen, das liegt am Angebot, das liegt am künstlerischen Angebot, das liegt am räumlichen Angebot der Architektur. Interessanterweise, also ganz am Anfang, das erzähle ich auch in dem Buch, habe ich quasi das Publikum mit Freibier bestochen. Und dann irgendwann war es so, dass wir in St. Agnes ja auch die Getränke verkauft haben. Und das hat dann aber so Überhand genommen an Besuch, dass wir uns irgendwann dazu entschlossen haben, keine Getränke mehr zu verkaufen. Und die Leute sind trotzdem noch in diesen Scharen gekommen. Jetzt war es so, dass es ausnahmsweise tagsüber stattgefunden hat. Also wir hatten so einen Kaffeestand, es war eine tolle Atmosphäre. Es waren trotz Regen am Anfang sehr viele Leute da und es war eine sehr gute Stimmung, habe ich zumindest empfunden.
Mhm. Und kuratiert hat die Ausstellung Ihr Vater?
Richtig.
Das erstmals?
Das ist ein totales Novum, das gab es noch nicht. Und ist ein intensives Projekt gewesen, aber mit sehr gutem Ergebnis.
Wie war das? Also haben Sie gesagt, Papa, beziehungsweise wahrscheinlich sagen Sie eher Kasper, mach mal, du darfst hier machen, was du willst? Oder war das so ein Austausch, diese Kuration?
Nee, das ist so gewesen, dass mir eine Ausstellung geplatzt ist, beziehungsweise sich verschoben hat, weil ein Kunstproduzent, der quasi für einen Künstler, eine Künstlerin in dem Fall, die Werke schafft, es nicht geschafft hat, der hat sich irgendwie verkalkuliert. Und daraus hat sich dann eben dann doch dieses sehr viel längerwierige und viel größere Projekt entwickelt, was jetzt letzten Sonntag eröffnet wurde.
Und da sind Werke zum Beispiel von Rosemarie Trockel zu sehen, von Heidi Specker, Fischli und Weiß, aber auch Annette Kelm, die Sie ja auch vertreten als Galerie. Also gibt es zwischen Ihnen und Ihrem Vater so, was den künstlerischen Geschmack betrifft, große Überschneidungen?
Da gibt es Überschneidungen, aber es gibt auch große Unterschiede. Und es ist auch wirklich sehr interessant gewesen, dass ich nochmal gemerkt habe, dass unsere Arbeitsweisen auch sehr unterschiedlich sind und also naturgemäß. Also für mich ist viel klar geworden, dass mein Vater offensichtlich gar nicht so richtig erkannt hat, was ich eigentlich mache mit der Galerie.
Aha,
also er ist ja Kurator und kuratiert quasi, oder Ausstellungsmacher passt eigentlich besser, entspricht ihm auch eher. Und er macht eben Ausstellungen und baut die aus unterschiedlichen Kunstwerken zusammen. entwickelt die mit Künstlern, aber hat natürlich schon irgendwie immer eine Vision, was er da machen will. Meine Rolle als Galerist ist Sprachrohr, Manager, Agent, Möglichmacher für meine Künstler zu sein, die ich vertrete. Und das tue ich in der Regel relativ bedingungslos für das gesamte Werk, ohne Abstriche. Und das ist natürlich was anderes bei jemandem, der Ausstellung macht.
Mhm. Konnte man jetzt eigentlich in dieser Ausstellung die Sachen kaufen?
Also zum Teil.
Es gab keine Preisliste.
Doch, die gibt es schon. Einige Arbeiten sind zum Verkauf, viele sind auch Leihgaben aus Sammlungen, privaten Sammlungen und öffentlichen Sammlungen. Es ist aber so, dass die Ausstellung nicht jetzt in erster Linie irgendwelchen kommerziellen Interessen folgt, weil wir machen öffentliche Ausstellungen, die kostenfrei zu besuchen sind, mit einem sehr hohen Aufwand. Und das machen wir auch gerne und das ist auch quasi irgendwie so ein bisschen meine Berufung. Mhm.
Und ich wollte gerade fragen, warum machen Sie das eigentlich?
Weil, also ich wollte gar kein Galerist werden, sondern wollte mit Künstlern arbeiten und Kunst irgendwie verbreiten, zugänglich machen. Und da ist der Weg der Galerie irgendwie der einfachste gewesen. Aber es war schon immer eher der Drang zum Kurator, weiß ich nicht, Ausstellungsmacher, Projektemacher, Kulturmanager, wie man es auch immer alles nennen will. Aber ich will irgendwie die Kunst unter die Leute bringen. Mhm. Und dieses Gebäude kommt ja eher irgendwie institutionell, museal daher. Wir haben sonntags offen.
Das ist eine Kirche aus den 60er Jahren.
Kirche, eben umgebaute, brutalistische Kirche aus den 60er Jahren. Aber das Ganze ist irgendwie darauf angelegt, sehr viele Menschen zu erreichen, niedrigschwellig zu sein, auch vielleicht Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht ins Museum gehen würden oder so. Also wir arbeiten da auch sehr, benutzen irgendwelche Marketingmittel, um auch junge Menschen zu erreichen. Und das ist ja nicht, weil ich den T-Shirts verkaufen will oder weil ich davon ausgehe, dass die sich jetzt ein Annette Kelm-Foto um die 10, 12, 15.000 Euro leisten können, sondern weil mir das Freude bringt und für mich irgendwie so eine Art Lebensinhalt ist. Ich verstehe nicht, warum man da dem Kunsthandel mit so viel Skepsis begegnet.
Da können wir ja vielleicht noch später drauf eingehen. Der hat sich ja auch stark verändert. Ich nehme mal das Stichwort junge Leute als Überleitung.
Junge Leute.
Die jungen Leute als Übergang zur tollen ersten Musik. Und zwar haben sie sich einen lustigen Song ausgewählt, nämlich Diamant von Young Horn mit der Love Hotel Band. Dazu müssen Sie was sagen.
Ja, das ist ein österreichischer Cloud-Rap-Musiker, den ich sehr schätze, mit dem ich auch befreundet bin, der auch schon in der Galerie aufgetreten ist mit seiner Love Hotel Band. Und
mit Lars Eidinger.
Das Video ist mit Lars Eidinger. Der Lars ist aufgetreten mit Erwin Wurm bei uns, aber der Julian, also Jung Horn, ist alleine mit der Band aufgetreten. Und hört rein.
Genau. Ja, dein Körper, mein Körper, du bist heiß, so heiß, Baby, ja, du weißt. Musik von Young Horn mit der Love Hotel Band hier in den Zwischentönen. Johann König ist heute zu Gast, blinder Galerist, so jedenfalls haben sie ihr Buch genannt, das im Juni herausgekommen ist, zusammengeschrieben mit Daniel Schreiber, der war hier auch schon mal in den Zwischentönen zu Gast. Und von diesem Buch sagen sie ja, dass das so ein bisschen was von einem Outing hatte.
Ja.
Warum?
Naja, weil ich noch nie so offen und so ausführlich über meinen Unfall und über meine Einschränkungen gesprochen oder geschrieben habe.
Mhm. Outing hat ja auch was Befreiendes, ne?
Genau, ja, hat es auch. Es ist natürlich so, dass ich da jetzt nicht mehr so große Einschränkungen hatte, beziehungsweise ich habe jetzt schon so lange, mache meinen Beruf jetzt schon so lange, 16, 17 Jahre, das ist echt eine lange Zeit und mit allen Höhen und Tiefen. Aber es ist trotzdem irgendwie angenehm, merke ich, das irgendwie so gesagt oder klargestellt zu haben.
Dieser Unfall, der mit 11 passiert ist, das war ja eigentlich nur so ein bisschen ein Spielen mit Schwarzpulver, kann man sagen, ne? Zu Hause am Schreibtisch.
Nee, das ist über mehrere Etappen hin sozusagen passiert. Es ist so, wir haben die Jungs in unserer Klasse haben alle mit so, oder die meisten von uns haben mit, das nennt sich Knallkork, Patronen gespielt. Und zwar ist das so eine Plastik-Piratenpistole, mit denen sticht man, mit dieser Pistole sticht man in so eine Pappkiste, in denen Knallkork drin sind. Und zwar ist das so eine Styropor-Batterie mit so roten Klebern drauf. Und man sticht mit dieser Piratenpistole da rein und bricht diese Patronen raus. Und dann feuert man das ab und in diesen Styroporhülsen ist so ein Schwarzpulvergemisch drin in so einer Kugel. Und dann ist bei dem Knallern damit, also wir haben dann irgendwie so im Park rumgeschossen, ist die Pistole zerplatzt und die war dann kaputt. Und dann hatte ich aber irgendwie diese Patronen noch rumliegen und habe die dann irgendwann aufgebrochen und dann konnte man diese kleinen Kugeln auf den Boden werfen und dann haben die diesen Knall gemacht. Und ich hatte diese ganzen Kugeln raus und die waren in so einer Holzkiste drin und ich habe die Holzkiste gebraucht, um was anderes da rein zu tun und habe dann diese Kugeln wiederum in ein Anglerbleidöschen getan, wo schon so Kügelchen drin waren, die dieselbe Größe hatten. Und hatte das in der Hand und habe die nach und nach reingefüllt und dann sind die explodiert. Ich weiß nicht, ob die explodiert sind, weil sie zu heiß geworden sind oder sich verkantet haben. Auf alle Fälle, das ist ja irgendwie immer so mit Unfällen, da kommt dann irgendwie das eine zum anderen und das zum dritten und dann ist das Unglück passiert. Und
dann war es dunkel.
Nee, es war total hell erstmal. Also es war so, dass es einen starken, also es gab eben diese Explosion und die hat auch irgendwie wie so eine Art Aura, die man um sich herum hat, zerrissen. Also das habe ich gespürt und ich habe alle Farben gesehen. Also ich habe eben so einen Feuerstrahl gesehen und ich kann mich gar nicht an Schmerzen erinnern, aber es muss sehr schlimm gewesen sein, weil ich eben sehr stark verletzt war und dann habe ich eben nichts mehr gesehen. Also ich habe sozusagen irgendwie kurz einmal alles gesehen und dann nichts mehr gesehen und dann, also verrückterweise kann ich mich an den Unfall selber sehr genau erinnern, nur was danach kam, daran kann ich mich dann nicht mehr so genau erinnern. Also ich weiß noch, wie ich dann, es ist irgendwie verrückt, weil es ist ein bisschen wie so ein Kinofilm, dem man beiwohnt, als hätte ich sozusagen von oben zugeguckt und sehe mich da selber in meinem Kinderzimmer und auch die Krankenwagen auf der Straße und so weiter. Das habe ich noch alles irgendwie klar in Erinnerung und danach reißt es aber ab. Da war ich eben lange im Krankenhaus.
Über ein Jahr, ne?
Ja, in mehreren Krankenhäusern und so richtig zurück ins Leben habe ich dann eigentlich wieder gefunden, als ich dann in der Sehbehinderten- und Blindenschule Marburg war und dann auch erst viele, viele Jahre später erst erkannt, wie wichtig das war in dieser Einrichtung sozusagen, wo es einfach auch Kinder gab, denen es genauso ging wie mir. Das war irgendwie eine ganz wichtige
Erfahrung,
ja.
Ja, wenn man dieses Buch liest, hat man nicht, oder ich sag mal nur teilweise, das Gefühl, dass dieser Schicksalsschlag sie so ihrer Jugend beraubt hat.
Nee, Jugend nicht, aber die Kindheit war natürlich irgendwie vorbei. Also es war schon, beziehungsweise das Schwierige war in dem Moment, oder vielleicht auch das Gute, war, dass ich gerade irgendwie, ich war irgendwie so ein bisschen frühpubertär, das Knallern interessierte mich eben auch nicht mehr so. Also es ist deshalb auch tragisch gewesen, weil ich eigentlich an dem Knallern keine Lust mehr hatte und ich glaube, dass man irgendwie mit dem Ende des Knallen oder mit Sprengstoffspielen oder wie man das auch immer nennen will, fängt irgendwie auch so das sexuelle Erwachen an oder so. Also ich fing an, mich für Mädchen zu interessieren und hatte auch eine Freundin und das war irgendwie dann doch sehr herb. Ich war eben aus diesem ganzen Schulkontext raus, die war dann mit meinem besten Freund, ging die dann, wie man ja sagte. Und dann war ich eben einfach aus diesem Leben rausgerissen und habe dann erst im Internat wieder da so neuen Anschluss gefunden. Und ich glaube aber, dass auch so eine, in so Teenagerjahren oder kurz vor Teenagerjahren hat man natürlich auch nochmal eine andere Resilienz als irgendwie später im Leben.
Und wie viel haben Sie dann damals gesehen? Also gibt es ja immer so Prozentzahlen, ne?
Genau, das ist immer, zum einen weiß ich das nicht mehr so genau, aber die erste Zeit habe ich überhaupt nichts gesehen und war eben auch an meiner, war an den Händen stark verletzt und es war wirklich suboptimal, irgendwie sich nicht bewegen können, ohne auch quasi haptisch seine Umgebung nicht wahrnehmen können. Und dann später in der Schule, das ging immer so hoch und runter, weil es immer davon abhing, wie gerade der Status der Hornhaut war, ob die angenommen war oder gerade wieder abgestoßen war, schwankte dann immer so zwischen ein paar Prozent und 20% oder so.
Okay. Und heute, was sehen Sie heute?
Heute sehe ich auch so um die 25-30%, mal mehr, mal weniger, das schwankt.
Okay, wie hat man sich das vorzustellen? Also was sehen Sie hier? Sehen Sie mich jetzt zum Beispiel?
Ja, Sie sehe ich.
Sie sehen dann irgendwie Gesicht und Farbe, aber scharf sehen Sie mich nicht wahrscheinlich.
Genau, ich sehe verschwommen, aber das Ding ist, dass man immer davon, das ist auch immer sehr stark davon abhängt, woher kommt das Licht oder dann auch viel, es hat mit beim Sehen auch mit sozusagen erkennen, beziehungsweise, wie soll man das sagen, mit dem zu tun, was man kennt. Also wenn man baut quasi das Sehen zusammen aus Sehen, also faktisch Sehen, der Erinnerung und auch dem Kontext, den man dem zuspricht. Also in einem Radiostudio weiß man irgendwie, was einen erwartet und dann sieht man auch etwas, was man in einem anderen Zusammenhang vielleicht für etwas anders halten würde oder so. Also es ist quasi ein Zusammensetzen von Elementen und da gibt es natürlich auch viele Hilfsmittel oder es hat auch zum Teil einfach viel mit Zeit zu tun. Das kennen, glaube ich, auch Leute, die normal sehen, dass wenn sie etwas irgendwie vielleicht länger angucken, sie dann mehr erkennen oder so.
Wie ist denn das bei der Kunst? Weil dafür haben Sie sich ja auch immer interessiert, wenn man dann nichts oder fast nichts sieht.
Also das ist eben interessant gewesen dann im Internat. Da hatte ich einen sehr ambitionierten Kunstlehrer, beziehungsweise die Schule war sowieso sehr ambitioniert und hat quasi in allen Bereichen sich darum bemüht, den blinden und sehbehinderten Kindern zu vermitteln, dass obwohl sie diese Einschränkung haben, sie trotzdem teilnehmen können. Teilnehmen am Voltigieren, am Skifahren, an allen möglichen Sachen, wo man davon ausgehen würde, dass die nicht für Menschen mit so massiven Behinderungen oder Einschränkungen oder wie man es nennen will, zu erschließen sind. Und das Gleiche galt für die Gegenwartskunst. Und interessanterweise waren die so in der Kunstabteilung, dass sie gesagt haben, die Sehenden stehen oft genauso blind vor der Gegenwartskunst wie die Blinden. Und was ich dann auch von irgendwie Freunden mitbekommen habe, dass die zum Beispiel in der Oberstufe im Gymnasium gar nicht sich mit zeitgenössischer Kunst in der Form beschäftigt haben, wie wir das getan haben. Und das Interessante ist aber natürlich, dass der Kunstbegriff sich so jetzt schon fast vor 100 Jahren stark mit Marcel Duchamp natürlich auch verändert hat und quasi, dass die Kunst nicht mehr nur das rein Visuelle ist. Also die Bilder an der Wand oder der Malstil oder die Präzision im Abbilden der Wirklichkeit oder so, sondern eben mit der Konzeptkunst quasi, ich sage ja oft, die Bilder im Kopf irgendwie entstanden sind.
Und haben Sie hatten ja dann 2006 eine Operation, die Ihnen ziemlich viel mehr Augenlicht oder Sehen gebracht hat, ne? Also so eine Hornhauttransplantation. Hat sich denn danach Ihr Blick auf die Kunst verändert, wenn man dann plötzlich viel mehr sieht?
Das hat, es hat viel verändert, aber es hat vor allem viel verändert im Alltag, also in den Eindrücken im Allgemeinen, also quasi in der Bilderflut, die auf einmal irgendwie auf einen einschlug. In der Wahrnehmung der Kunst hat es, ja, das ist immer irgendwie so schwierig zu sagen, ob das eine oder das andere, woher das kommt. Also ich finde nicht, dass meine Programmatik sich dadurch so stark verändert hat, in dem, was ich ausgestellt habe. Also zum Beispiel ist dann später Katharina Grosse als Malerin dazugekommen oder auch Norbert Bisky. Aber Norbert Bisky zum Beispiel war eine Position, die hat mir schon vor meiner Galerie unheimlich gefallen, nur hatte ich das Gefühl, das kann man irgendwie nicht so gut finden. Das war eben sehr umstritten. Katharina Grosse ist zum Beispiel, und das findet sich auch im gesamten Programm wieder, so eine Art ganzheitlich wahrzunehmende Position. Also mich interessiert an Kunst die Teilhabe und
die große Geste vielleicht auch?
Auch, aber
also so ein Jeppe Hein, den Sie vertreten, der ist ja auch für so sehr klare Gesten.
Ja, ja, aber auch da geht es um die Teilhabe, also quasi um, ja, wenn man so will, mitmachen oder durchlaufen. Also eine Installation von Katharina Grosse zum Beispiel, so ein gesprühter Raum, wie er auf der Venedig-Biennale, auf Oakville in Wesers Venedig-Biennale war, den durchläuft man im wahrsten Sinne des Wortes. Oder einen Brunnen von Jeppe Hein, den betritt man und dann ist man umschlungen von Wasser. Dieses gigantische Bild von Norbert Bichsi, was wir in der Galerie gezeigt haben, oder auch was zum Beispiel hier im Techno-Club Berghain hängt, das durchlebt man irgendwie auch. Und nicht nur visuell, sondern mit Haut und Haar, sage ich mal.
Wenn man so diese Sehbehinderung hat und auf diesem Internat war, ist ja eigentlich der Kunstbetrieb nicht so wirklich vorgesehen für einen, denke ich mal. Was sind denn so die Perspektiven für Menschen, die sehr schlecht sehen?
Also das war so, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler, die sehr gut waren in der Schule, was ich nicht war, die hatten zum Beispiel den gehobenen Dienst angepeilt, also gehobenen Beamtendienst, so in Verwaltungen, Ministerien oder sowas. Oder Fremdsprachensekretärinnen und Sekretär, dann Jura, das waren so die, für die Streber, sag ich mal. Und ansonsten gab es natürlich Masseur, Korbflechter.
Das wäre auf jeden Fall nicht für Sie in Frage gekommen.
Nee, ich wollte Wirtschaft oder Jura oder sowas machen. Das war aber nichts für mich. Also da bin ich einmal in die Anführungsvorlesung gegangen und habe sofort gemerkt, das ist nichts. Aber Kunstgeschichte war genauso wenig was, also weil das war auch nicht vereinbar mit meinem Sehrest, weil es vor allem um Bildbeschreibung ging und es hat mich auch nicht besonders interessiert, weil es fing quasi da an, es hörte quasi, die Kunstgeschichte hörte da auf, wo sie mich eigentlich anfing zu begeistern, nämlich bei Duchamp. Und deshalb bin ich da richtig so sehr naiv, Hals über Kopf in die Galerie gesprungen, noch vorm Abitur.
Mhm. Darüber werden wir noch sprechen. Der Galerist Johann König ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Und vor den Nachrichten hier im Deutschlandfunk spielen wir noch einen Musiktitel. Haben Sie sich auch gewünscht, Herr König, und zwar Anthony and the Johnsons' Hope There Is Someone. Wollen Sie noch was sagen dazu?
Nee, finde ich einfach nur, ist mir Anthony and the Johnsons wichtiger Musiker für mich.
Hope there's someone who take care of me. When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Sleep at night, I will not raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon und meinem Gast, dem Galeristen Johann König, in den 80er Jahren aufgewachsen in der Kunstmetropole Köln. Sein Vater, Kaspar König, wichtiger Kurator und Museumsmann. Ein Haus voller Kunst, darüber sprechen wir gleich nach dem Titel von Lord, und zwar ist das Royals.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. In the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee. And baby, I'll
rule. Let me be Royals von Lorde hier im Deutschlandfunk. Und unser Gast in den Zwischentönen ist kein Royal, aber immerhin doch ein König. Ein Familienname, der, wie Sie mal gesagt haben oder wie in Ihrem Buch zu lesen ist, Johann König, für eine gewisse Legitimität in der Kunstwelt steht. Hat es Sie auch manchmal genervt, dass sich zu Hause alles um die Kunst gedreht hat?
Sehr. Also vor allem als Kind und dann auch als Jugendlicher. Das war vor allem schwer zu verstehen für mich, warum. Also aus heutiger Sicht natürlich bin ich wahnsinnig dankbar, darüber auch einen Beruf ausüben zu können, der quasi mich so ausfüllt und der Lebensinhalt ist und sich überhaupt nicht anfühlt wie ein Beruf. Und ich versuche natürlich auch meinen Kindern gegenüber da vielleicht etwas zurückhaltender zu sein mit der Durchdringung in deren Alltag. Aber damals, mich als Kind, hat es schon zum Teil sehr angestrengt, ja.
Reden Sie darüber nicht so gerne?
Doch, doch. Ich habe ja ein ganzes Buch drüber geschrieben. Also das ist schon, ich habe nur das Gefühl, es ist ein bisschen auserzählt, auch für mich so in diesem, auch in dem Buch ist es ja sehr ausführlich erzählt. Und ich rede natürlich lieber über meine Künstler als über meine Familie. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass das, das ist ja zum Beispiel auch das Phänomen, die Presse schreibt lieber über Preise als über Inhalte. Wir reden lieber über Familie als über Inhalte. Und ein Grund, warum ich dieses ganze Medienspektakel mitmache, ist, weil ich das nutze, um in den Zwischentönen über Kunst zu sprechen.
Das heißt, Sie wollen nicht über Ihre Familie sprechen, sondern über Kunst.
Wir können gerne über meine Familie reden, aber ich rede über meine Familie, um auch über Kunst zu sprechen. Ja. Also es ist sozusagen, es ist ja auch so ein Mann, der hier nichts lässt er aus und alles wird sozusagen mitgenommen.
Stimmt, in dem Ruf stehen Sie.
Genau, und ich muss natürlich auch sozusagen im Wettbewerb, dann heißt es, ich sei im Wettbewerb mit den Künstlern. Es ist aber so, dass ich das alles schon sehr bewusst mache. Deshalb will ich ja jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast machen, wo ich mit meinen Künstlern spreche, darüber, wie sie zu den Dingen kommen und so. Aber es ist so, dass ich das wohl kalkuliert mache, um Aufmerksamkeit dann eben für die künstlerischen Positionen zu bekommen. Aber wenn Sie noch Fragen zu meiner Familie haben, dann immer her damit.
Nee, wir können da sozusagen auf die Metaebene gehen. Und ich frage einfach mal, ob das Geschäft, was Sie betreiben, was ja, das merkt man auch, wenn man dieses Buch liest, enorm risikoreich auch ist. Also mit hohen Investitionen, auch mit Sachen, die dann mal floppen und so weiter. Das Scheitern haben Sie ja auch beschrieben.
Ja.
Ist vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so passiert, aber so in den Anfangszeiten Ihrer Galerie. Braucht man dafür so diesen familiären Background? Dass man,
finanziell, meinen Sie?
Ja, oder überhaupt diese Stärke, dieses Wissen, ich bin da irgendwie gut aufgehoben, mir kann nicht so richtig viel passieren.
Das ist nicht so. Also das ist, einmal ist es finanziell ja nicht so, sondern mein Vater war Hochschulprofessor, irgendwie super versoldet mit C4, aber das ist es dann auch.
Aber er war vernetzt in der, oder er ist vernetzt in der Kunstwelt wie kein anderer Mensch in Deutschland.
Ja, aber das bringt ja nicht gleich Geld. Uns ging es immer super, aber das ist jetzt nicht, was eine Unternehmung rettet, wenn was schief geht. Und es ist natürlich auch so, dass ich trotzdem Projekte mache. Dann fahren wir mit einem Riesenaufwand auf die Kunstmesse nach Shanghai und landen in dem Wirtschaftskrieg zwischen China und Amerika und verkaufen kaum etwas. Die Zollbestimmungen ändern sich und wir verlieren 500.000 Euro Invest. Ja? Also da bin ich irgendwie selber für mich verantwortlich, da hilft die Familie nicht. Ich glaube, was wirklich tatsächlich hilft, ist, auch wenn sich das komisch anhört, aber ist diese Zeit, die ich durchgemacht habe mit dem Unfall, die hat zu einer Hartnäckigkeit auch im Aufbau von Karrieren von Künstlern geführt, weil man darf nicht vergessen, wie lange ich das eben auch alle schon mache. Aber die Familie ist da, also das Selbstverständnis Kunst gegenüber, das habe ich aus der Familie und das ist ein Privileg, aber ansonsten ist die Familie nicht meine Familie. Mit meiner Frau und meinen Kindern ist da natürlich ein wichtiger Stabilisator, aber das andere würde ich nicht so sehen.
Aber wenn man sich so die Biografien von ihrem Vater anguckt, auch von ihrem Onkel, der ja Walter König diese Kunstbuchhandlung betreibt und den Verlag gegründet hat mit ihrem Vater zusammen, also da hat man schon das Gefühl, okay, das ist halt so eine Familie, wo immer so der Drang nach Innovation und nach Neuem und diese große Risikobereitschaft einfach da war, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht zu gucken, wie es die anderen machen.
Ja, mein Onkel ist eine ganz wichtige Inspiration für mich gewesen. Der hat mir ja auch geholfen, am Anfang mir Geld geliehen. Und dass er das überhaupt gemacht hat, hat mir sozusagen so einen Rückenwind gegeben. Das war wahnsinnig wichtig für mich. Aber wir sind dann doch alle sehr unterschiedlich und machen, also klar war zum Beispiel auch mein Bruder wichtig für mich. Dem habe ich irgendwie nacheifern wollen.
Der auch Kunsthändler in New York ist.
Genau, aber an sich ist es schon so, dass dann heißt es sozusagen, wir seien kommerziell, weil wir irgendwie Künstlerprodukte verkaufen, irgendwelche Seifen und so, ja.
Hab ich nicht gesagt.
Nee, aber das heißt es oft. Und dann denke ich irgendwie, kommerziell ist doch was ganz anderes. Also kommerziell, und ich finde nichts, was gegen was Kommerzielles spricht, aber kommerziell ist ein Auktionshaus oder ein Kunsthändler, der An- und Verkauf macht, aber doch niemand, der eine große Galerie betreibt, wo irgendwie Aufsichten rumstehen, damit Touristen sich Ausstellungen kostenlos angucken können. Also das und T-Shirts für 30 Euro verkauft. Also das verstehe ich irgendwie nicht, wie das zusammenpasst.
Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Together but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha.
Dylan, 1335, gewünscht von dem Berliner Galeristen Johann König, der heute zu Gast in den Zwischentönen ist, hier im Deutschlandfunk. Herr König, Sie sind ja selbst inmitten von Kunst aufgewachsen als Kind und Jugendlicher. Und Ihre Kinder, die tun es auch, denn Sie wohnen ja mit Ihrer Familie auf dem Galeriegelände dieser Kirche St. Agnes.
Richtig, ja, ja, ich wohne, also das ist eben sehr interessant, weil ich wohne quasi, wie der Pfarrer früher gewohnt hat. Ich wohne in der Pfarrwohnung oder beziehungsweise dann, wir haben natürlich umgebaut, aber es ist schon im Prinzip wie der Pfarrer und die Galerie ist in der Kirche. Und das ist ein interessantes Gebäude von Werner Düttmann. Der war Senatsbaudirektor der Stadt Berlin, West-Berlin. Und im Gegensatz zu Kirchen vor den 60er Jahren, wo der Mittelpunkt der Kirche immer der Kirchensaal selber war, ist hier der Innenhof der Mittelpunkt des Gebäudes, wo quasi die Gemeinde sich trifft zwischen Kirche, Pfarrhaus, Sakristei und Kindergarten und so, ist dort eben der Mittelpunkt. Und so ist es irgendwie jetzt auch. Ja? Also es ist so ein bisschen, wie der Pfarrer komme ich da morgens.
Das Bild gefällt Ihnen, ne?
Das hat mir eigentlich, mein Vater ist mit 18 aus der Kirche ausgetreten und meine Mutter war eine echte 68erin. Der war quasi wenig Verbindung zur Kirche, wenn eigentlich gar keine. Also ich bin auch in so einer Zeit aufgewachsen, da gab es den Ethik quasi noch nicht richtig, also diesen Ethikunterricht oder Philosophie, ja. Sondern wir waren nicht religiös und somit bin ich auch nicht in den Religionsunterricht gegangen, was ich rückblickend bedauerlich finde, weil da habe ich einfach Bildungslücken und habe aber deshalb auch nicht so eine Verbindung. Also für mich ist das ein Gebäude natürlich mit einer großen Bedeutung und mit hohem Respekt. Wollte am Anfang eigentlich auch gar nicht, dass man immer über Kirche redet, habe versucht sozusagen das möglichst weit weg zu bekommen, aber es ist eben wie es ist. Es ist nun mal eine alte Kirche und mittlerweile habe ich jetzt mit diesen Analogien auch nicht mehr so viel Probleme.
Es ist einfach ein guter Raum.
Ja, es sind vor allem mehrere gute Räume und es ist spannend. Es ist der Mittelpunkt Berlins, also der geografische Mittelpunkt. Es ist, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Jahre in Berlin war, über 10 Jahre in Berlin gearbeitet habe und gelebt habe, kannte ich das nicht, was ich auch ziemlich verrückt fand.
Weil es an so einem Ort ist, den man auch nicht so mal bewusst aufsucht eigentlich.
Ja, und es ist so typisch für Berlin, dass quasi, also es ist eben in Kreuzberg und ich habe ja die Galerie am Rosa-Luxemburg-Platz aufgemacht in Mitte.
Das war Ihre erste Galerie?
Das war meine erste Galerie. Damals war Mitte noch sehr roh, obwohl es schon 2002 war. Jetzt ist es eben sehr viele Klamottenläden und es hat sich sehr stark verändert. Viele Neubauprojekte und so. Damals war das schon alles ganz schön. Es gab in der Rosa-Luxemburg-Straße gab es einen vietnamesischen Gemüseladen.
Kann ich mich auch dran erinnern.
Ein ungarisches Reisebüro und ein Puff. Also es war wirklich und nichts sonst, ja. Also noch so ein High-End-Klamottenladen, der im Untergeschoss war und die Volksbühne. Das war für mich der Grund, warum ich da hingegangen bin, weil es die Volksbühne gab.
Wir reden von den Nullerjahren, ne?
Genau. Und dann hatte ich noch zwischendurch die Galerie am Potsdamer Platz, auch in so einer Nicht-Gegend, da wo die IBA ist, beim Gropiusbau. Aber da dieses Viertel also man nannte es, oder es ist das Zeitungsviertel, da zwischen Springer, Moritzplatz, der Aufbauhaus ist vielleicht einigen Begriff, das ist ja auch alles neu. Das war wie vergessen. Es war sozusagen wie das vergessene West-Berlin. Der Prenzlauer Berg wurde zuckerbäckermäßig saniert und dieser Teil von Kreuzberg, also 61, war in so einem Dornröschenschlaf und fängt sich jetzt an, irgendwie auf eine gute Art und Weise, finde ich, Schmuck zu machen, weil es auch nicht so viel Gentrifizierungspotenzial gibt. Jetzt gibt es den Blumengroßmarkt beim Jüdischen Museum, wo die Taz hingezogen ist.
Aber so eine Galerie hat natürlich auch enormes Gentrifizierungspotenzial, oder?
Ja, also ich würde mal eher fast sagen Kunsthalle.
Ihre jetzt.
Ja. Es war auch so, dass ja dann auch schon Galerien da hingezogen sind, bevor wir eröffnet haben. Vielleicht auch aufgrund der Nähe zu uns. Ich finde, dass Gentrifizierung ist so ein schwieriges Wort.
Haben Sie jetzt eingeführt?
Genau. Achso, habe ich das zuerst gesagt? Ich dachte, Sie hätten zuerst gesagt. Ich finde es auf alle Fälle nicht so, schlecht, wie es dem oft anhaftet, weil wenn man sich die Nachbarschaft dort anguckt, also das sind quasi Westplattenbauten. Eine Stadtveränderung ist, glaube ich, nicht immer schlecht. Und ich finde auch, dass die Berliner Politik relativ, wenn ich mir andere Metropolen angucke, da schon einen guten Job macht, außer dass sie zu wenig baut und irgendwie sich schon um Milieuschutz und solche Sachen bemüht und Mietbremsen und so. Wobei ich immer noch finde, dass das Tempelhofer Feld, dass da die Politik einen Fehler gemacht hat und das nicht besser kommuniziert hat. Aber das ist ein weites Feld.
Total.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn man so auf der Suche nach einem Ort ist für die Galerie, wie Sie es waren, was sucht man da? Ich frage mal, was sucht man da zurzeit? Weil vor 20 Jahren hätte man vielleicht noch nicht die Kirche aus den 60er Jahren gefunden.
Also, die ist schon sehr lange am Markt gewesen, also vor mir schon. Die ich durch Arno Brandluber, dem Architekten, mit dem ich sie dann auch umgebaut habe, kennengelernt habe. Eine Inspiration für mich war auch der Sammler Christian Borros, der wahrscheinlich die spektakulärste Immobilie in Berlin hat mit seinem Bunker, auf dem er lebt und in dem er mit Karen Borros zusammen seine und ihre Kunstsammlung ausstellt. Es war so, dass ich eigentlich immer die ganze Zeit geguckt, also interessanterweise ist es sogar so gewesen, dass ich selber ein bisschen Opfer meiner selbst geworden bin aufgrund der Gentrifizierung, wenn man so will, nämlich der Mietsteigerung durch meine eigenen Anwesenheit. Also es ist so gewesen, dass die Galerie am Rosa-Luxemburg-Platz ist mir zu klein geworden, bin dann nach Kreuzberg in den Schatten vom Potsdamer Platz, das war damals noch sehr günstig, und habe dann gemerkt, ich muss aus dieser Mietspirale raus, weil ich wusste, es würde dasselbe wieder passieren. Ich miete, gehe dorthin, die Gegend, überhaupt Berlin verändert sich mit oder auch ohne, vielleicht verstärkt durch meine Aktivitäten, und ich wusste, ich muss da irgendwie raus, weil sonst vertreibe ich mich selbst im übertriebenen Sinne. Und habe angefangen zu schauen, der Immobilienmarkt hatte sich schon verändert und habe dann angefangen, nach Sonderimmobilien zu gucken, U-Bahn-Stationen, Wassertürmen und Kirchen. Und so bin ich dann auf diese Immobilie gestoßen.
Und genau, was macht einen dann an? Also Sie haben ja auch Instagram erwähnt vorhin. Wie wichtig ist es zum Beispiel, dass das Ding auch auf dem Foto gut aussieht?
Also wenn man dort ist und es spürt, diesen Raum spürt, und das ist natürlich, da kommt die Kirche auch wieder rein, weil der Architekt hat das ja als puren Raum und als pures Raumerlebnis geschaffen. Das ist das, was es, glaube ich, ausmacht.
Aber die Kunstwelt hatte sich ja auch schon verändert. Und ich meine, es gibt irgendwie zum Beispiel Fondazione Prada. Also es gibt ja diese Kunstorte weltweit, die wahnsinnig aufregend sind als Ort einfach. Und ich würde St. Agnes, Ihre Galerie, da schon auch irgendwie einordnen. Es ist ein aufregender Ort. Es ist nicht einfach ein White Cube.
Ja, es ist eben überhaupt kein White Cube. Es ist eben auch was vollkommen anderes, was auch quasi das so interessant macht, dass wir, also wir haben ja diesen weißen Raum verlassen. Und ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass ich bin an so einen Punkt gekommen mit der Galerie, wo ich dachte, also entweder muss es jetzt etwas sein, wo die Ausstellungen, die wir machen mit der Galerie, wirklich einen nachhaltigen Einfluss haben auf die Wahrnehmung des Künstlers, also wirklich was bewegen. Oder ich dachte, ich höre auf mit Galerieausstellungen und werde sozusagen Agent. Ich würde auch mal sagen, Glück gehabt, weil das hat natürlich die Galerie auch stark verändert.
Und es findet da ja auch viel mehr statt als nur Kunstverkauf. Also wir haben die Ausstellung eben schon erwähnt.
Das finde ich aber interessant, dass Sie das sagen mit dem Kunstverkauf.
Naja, eine Galerie ist ja ein Ort, wo Kunst verkauft wird. Man kann da immer reingehen. Jeder kann
genau, alle Galerien, nicht nur meine, sind quasi kostenlos zu besichtigen. Aber es ist nicht eine Kunsthandlung, sondern das erklärte Ziel ist Ausstellung. Also man gibt dem Künstler die Möglichkeit, eine Ausstellung zu machen. Und die ist in der Regel, also bei uns zumindest, überhaupt nicht sales-driven, also quasi verkaufsgetrieben, am Einzelobjekt in der Ausstellung. Natürlich in der Ganzheit des Künstlers, ja. Aber es ist nicht so, dass das ist wie in einem Laden, sondern wie vielleicht eher wie ein Verlag arbeitet.
Und das, was Sie anbieten, nämlich Ausstellungen, nämlich Souvenirs, nämlich Lesungen, nämlich ein Konzert mit Igor Levit, was treibt Sie da an?
Die Kunst zu verbreiten und unter die Menschen zu bringen. Kein Unternehmer tut irgendwas, um Geld zu verdienen. Also ich mache auch gerne Geschäfte und verkaufe gern, aber der Antrieb ist nicht, Geld zu verdienen, sondern der Antrieb ist, Kunst zu schaffen, an Kunstteilhabe möglich zu machen. Und das Modell, um dies tun zu können, ist der Verkauf von Kunst, aber auch die Vermarktung von Kunst auf anderer Ebene. Das Konzert und die Lesung ist Teil davon, die unterschiedlichen Disziplinen und Genren miteinander zu vermischen, um die Schwelle in die Kunst leichter zu machen.
Aha. Das heißt, Sie denken dann gar nicht so sehr an die Sammler, ja?
Doch, natürlich denke ich auch an die Sammler. Und wir haben ja ein ganzes Team an hoch ausgebildeten Experten, die quasi Künstler- und Sammlerbetreuung machen. Und wir finanzieren uns über den Verkauf von Kunst in der Regel an Sammler. Das Ziel war immer, die Künstler museal und institutionell unterzubekommen, in Museen, in Biennalen, weil das ist das, was sozusagen den langfristigen Wert auch sichert. Also der Kunstmarkt ist total launisch, der geht hoch und runter. Da gibt es Moden, mal ist es die Leipziger Schule, mal sind es chinesische Künstler, dann sind es afroamerikanische Künstler. Das ist sozusagen Trends, die kommen und gehen. Aber was bleibt, ist das Museum und das bewahrt. Und das ist unser erstes erklärtes Ziel, weil das ist ein messbarer Relevanzfaktor.
Das heißt, wenn ein Künstler im Museum landet, ne, ja, dann steigt er für Sie im Wert natürlich auch.
Er steigt vor allem im kunsthistorischen Wert. Er steigt gar nicht unbedingt im Kunstmarktwert.
Tut er nicht?
Das ist viel zu kompliziert, als dass man das heutzutage noch so sagen kann. Also oft hieß es ja, das wird im Museum gezeigt, damit wird es mehr wert.
Genau.
Das stimmt unter Umständen gar nicht mehr. Der Kunstmarkt ist in einem gigantischen Umbruch gerade. Also wir haben zum Beispiel einen Künstler, Kors, also den vertreten wir nicht, aber das ist ein amerikanischer Pop-Künstler, wenn man so will. Der macht so Comicfiguren mit so ausgeixten Augen. Der hat zum Beispiel so eine Simpsons-Persiflage gemacht, die ist gerade sehr teuer verkauft worden für 14 Millionen Dollar. Der kommt quasi aus einer Parallelkunstwelt jetzt in den Kunstmarkt rein. Und in Deutschland gibt es kein Museum, was etwas von dem hat. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, auch kaum in ganz Europa. Trotzdem fängt er an, weil er auch so ein Publikumsgarant ist, immer eine größere Rolle im Kunstbetrieb zu spielen. Das wird nicht mehr wert, ob der jetzt im Museum ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle.
Aha. Wir machen hier mal einen kleinen Break bei diesem spannenden Thema Kunstmarkt. Und zwar würde ich vorschlagen Lana Del Rey.
Wunderbar.
Ja? Young and Beautiful.
Mhm.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Bel Air now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you
Lana Del Rey, Young and Beautiful, aus dem Soundtrack The Great Gatsby, hier in den Zwischentönen mit dem Galeristen Johann König. Und was mir dazu jetzt eingefallen ist, Herr König, ist, dass der große Gatsby ja von Leonardo DiCaprio gespielt wurde, der ja auch bei Ihnen Kunde ist. Oder ist das falsch?
Doch, das ist richtig, aber ich wusste gar nicht, dass das der Soundtrack ist. Aber das ist natürlich interessant. Also vor allem, weil der Great Gatsby natürlich auch ein interessanter, gar nicht jetzt wegen dem Leonardo DiCaprio als unseren Sammler, der Claudia kommt, sammelt, sondern...
Ich dachte Katharina Grosse.
Auch, aber im Schwerpunkt eher die Claudia kommt. Sondern Great Gatsby natürlich als die Idee von dem Kunstmarkt auch ein bisschen, ne? Mhm. Also quasi der Sein und Schein und Schauschlägerei und sowas. Was natürlich auch zwar nicht in der Gänze so stimmt, aber Elemente gibt es natürlich schon.
Ja, da fällt an einer Stelle in Ihrem Buch auch das Wort vulgär.
In welchem Zusammenhang? Das ging um Miami, glaube ich, oder?
Ja.
Naja, da ist es eben so, dass Miami Beach, da gehen ja sofort Bilder im Kopf auf, wenn man an Miami Beach denkt. Und das ist irgendwann, glaube ich, ein bisschen in so ein Missverhältnis gekommen zwischen Party, Strand und Kunst.
Also Sie reden jetzt von der Art Basel-Miami, ne?
Genau. Und dafür kann aber zum Beispiel die Messe gar nichts. Also die Messe versucht quasi wieder inhaltlicher zu sein, aber die Dynamik ist so groß von der, es hat mittlerweile so Springbreaker-ähnliche, vielleicht eine gute Überleitung zu unserem nächsten Britney Spears-Song. Es hat so Springbreakers-ähnliche Zustände angenommen, dass es mehr um ein Partyfestival geht mit einem kleinen Kunstableger als sozusagen um eine Kunstmesse, auf der auch gefeiert wird. Mhm.
So, und wie kam es dazu? Also darüber ist ja auch schon viel geredet worden. Früher war Kunst vielleicht eher eine akademischere Angelegenheit, ne? Intellektuellere. Ist es jetzt einfach etwas für die Superreichen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, glaube
also
ich, auch das...
wenn wir von Miami reden...
Ja, aber das ist ja, die Kunst ist wahnsinnig demokratisch, weil der Warhol im Hamburger Bahnhof, der gehört uns allen.
Aber der Jeppe Hein oder der Norbert Bisky, den Sie verkaufen, der landet vielleicht im Zollfreilager irgendwo und dann ist er nicht mehr allen.
Naja, aber irgendwann landet er wahrscheinlich auch im Museum und gehört uns allen. Das ist eben auch der große Fehler, den die Stadt da macht oder auch was hier mit dem Kulturschutzgesetz passiert. Das Museum Ludwig in Köln basiert auf der Schenkung von Peter und Irene Ludwig an die Stadt Köln. Das ist sozusagen eine private Initiative gewesen, die die Stadt dazu gebracht hat, eines der wichtigsten Museen der Bundesrepublik zu bauen. Ohne dieses private Engagement wird es das städtische Museum nicht geben. Die Sammlungen im Hamburger Bahnhof, Flick, Mazzona, Marx, das sind alles Unternehmer gewesen, die Sammlungen aufgebaut haben, die jetzt uns allen dem preußischen Kulturbesitz gehören. Also,
Sie meinen, das ist nur eine Frage der Zeit?
Ja, überall ist es so. MoMA, private Initiative gewesen, alle großen Sammlungen und selbst wenn man noch weiter zurückgeht, die Kirche oder irgendwelche Fürstentümer, die Tate in Großbritannien ist ein Zuckerunternehmen gewesen, was Kunst gesammelt hat und dann ist das irgendwann öffentlich geworden. Diese komische Idee von quasi, dass Kunst nur für die Elite ist, ist einfach zu einseitig.
Ja, Sie geraten da richtig in so einen Verteidigungsmodus.
Verteidigungsmodus. Ich hoffe, da ein bisschen Aufklärung betreiben zu können und einen Beitrag leisten zu können, dass man das anders einordnet. Mit dem Buchhandel hat doch auch keiner Probleme. Wenn keiner die Bücher verkauft, warum soll dann einer noch ein Buch schreiben? Ich verstehe nicht, was sozusagen am Handel falsch ist. Die Kunst verliert doch nicht die Aura dadurch, dass sie gehandelt wird. Das hat auch mit gut oder schlecht nichts zu tun, ob Kunst teurer wird. Also es gibt in meiner Auffassung grauenhaftes Zeug, was wahnsinnig teuer wird, und es gibt großartige Kunst, die vom Markt als wertlos angesehen wird.
Und umgekehrt. Können Sie da nichts gegen tun?
Na, das versuche ich ja. Also das versuche ich ja mit meiner Arbeit, so gut ich kann, zu machen.
Wie kann man denn zu der Zeit an einem Markt, der ja auch gerne so auf Bekanntes zurückgreift oder wo Bekanntes nachgefragt wird, wie kann man da auch unter diesem Druck, unter diesem Konkurrenzdruck so weltweit bestehen zu können, so junge Talente entdecken und platzieren?
Ja, das ist eben mit sehr viel Arbeit und auch hohen Kosten verbunden. Also man baut eben einen jungen Künstler oder eine junge Künstlerin richtig auf, indem man die quasi an deren Bekanntheit arbeitet oder die in richtigen Ausstellungen unterbringt. Und das ist eben sehr zeitintensiv und auch kostenintensiv, aber das ist das, was irgendwie die Arbeit natürlich auch ausmacht.
Ah ja, das müssen wir mal näher erklären. Also vielleicht auch an einem Beispiel.
Ja.
Es kommt ein Künstler zu Ihnen oder Sie entdecken einen Künstler und sagen, den möchte ich gerne aufnehmen bei uns. Und dann treten Sie auch mit zum Beispiel mit Museen in Kontakt oder mit Sammler? Also, Sie auf diesen Künstler aufmerksam?
Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen von einem Künstler, den wir jetzt seit einiger Zeit vertreten. Andreas Schmitten ist ein Bildhauer aus Düsseldorf, der an der Kunstakademie Düsseldorf bei Georg Herold studiert hat. Und auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der eine Innenausstattungsinstallation gemacht hat in dem Schmälerhaus. Schmäler war ein sehr, sehr wichtiger Galerist, noch vor Konrad Fischer, Yves Klein und so hat er vertreten und war wirklich wahnsinnig bedeutend für das Rheinland. Und der hat sich selber interessanterweise so eine Art brutalistische Galerie gebaut am Grabeplatz in Düsseldorf. Damals war quasi neben Köln Düsseldorf das Epizentrum des deutschen Kunsthandels. Andreas Schmitten wurde von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, ich glaube, Marion Ackermann, die jetzt in Dresden ist, beauftragt, da eine Installation reinzubauen. Ich habe das gesehen und fand das interessant und wollte, dass der Andreas unser Café baut in St. Agnes. Gar nicht als Künstler, also auch schon als Künstler, aber quasi eher als Innenarchitekt. Dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten und ich habe das Werk näher kennengelernt. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, obwohl ich mich jetzt gar nicht so drum gerissen habe, wieder einen jungen Künstler aufzunehmen, konnte ich nicht anders und habe ihn ins Programm genommen, habe ihm eine Ausstellung gegeben. Jetzt im Januar wird er oben die große Halle bespielen. Und das ist quasi, wenn man jetzt da in die Kostenrechnung reinguckt, defizitär. Weil wenn ich den mitnehme nach Miami oder nach Hongkong auf die Messe oder auf die Art Basel oder jetzt eben diese Ausstellung, werden lauter Bronzen produziert. Das geht dann in die Hunderttausende. Das ist quasi vom Invest-Verhältnis zu dem Ertrag, den ich mit einer jungen Position machen kann, steht es im keinen Verhältnis. Aber ich war so begeistert von seinem Beitrag, den er zur Skulptur leistet und was er Neues schafft, aber quasi auch die Geschichte aufnimmt. Also er bezieht sich eben auch auf Schütte und andere Düsseldorfer Bildhauer und dann aber auch so ein bisschen Automotive-Industrie und Virtual Reality und so Architektur, was da alles einfließt. Das hat mich so überzeugt, dass ich nicht anders konnte, als mich um ihn zu bemühen und ihn zu bitten, ob er sich nicht der Galerie anschließt, was er dann getan hat. Und das ist sozusagen, jetzt konnten wir mehrere Ausstellungen für ihn organisieren, hier im Künstlerhaus Bethanien. Da haben wir dann eben auch geholfen mit der Organisation und der Produktion der Ausstellung und dem Katalog. Kunst in Bremen hat er gerade eine Ausstellung, dann kommt jetzt kommt was in Prag. Also das sind dann eben mit dem Netzwerk, das man hat, dann stellt man denen das vor und versucht, den da unterzubringen.
Mhm. Wie ist das eigentlich, also diese Galeriebetrieb ist ja auch wahnsinnig im Umbruch. Also man hört dann immer wieder, dass die Galerien sterben, dass sie schließen, dass nur die Größten sich durchsetzen und dass das eigentliche Kunstgeschäft auf den Messen gemacht wird. Ist denn
Das stimmt für uns nicht so. Also Gott sei Dank, ich glaube auch durch diesen besonderen Ort, den wir da geschaffen haben, machen wir wirklich sehr viel Umsatz bei uns. Und auch durch mein Team, was quasi international agiert. Und da arbeiten wir vielleicht auch anders als viele andere deutsche Galerien, dass wir da sehr eigentlich amerikanisch funktionieren, mit sehr viel Freiheiten den Direktoren gegenüber. Und Gott sei Dank hängen wir nicht so sehr von den Messen ab.
Aber Sie müssen da schon hingehen.
Nee, zum Beispiel in Miami nehmen wir nicht mehr teil jetzt. Man darf sich nicht einreden lassen, man müsse irgendwas machen. Also das ist... Ich habe jetzt jahrelang auf das Ziel hingearbeitet, auf der Art Basel teilzunehmen. Und das war auch wahnsinnig wichtig für mich und ist es auch immer noch. Aber nachdem ich das geschafft habe, war sozusagen die Galerie auch immer noch dieselbe. Also es ist, Messen sind wichtig, aber auch das ist in einem großen Umbruch. Also ich glaube, es ist wie überall anders auch, muss man sich immer stärker beweisen, warum man sozusagen seine Provision, die man bekommt, wert ist.
Und das tut man dann mindestens auch zu Hause in der Galerie, ja?
Ich glaube, dass die Arbeit vor allem zu Hause stattfindet. Also es ist, früher ist ja so gewesen, man hat eine Galerie, dann hat man da Ausstellung gemacht und gehofft und gewartet, dass einer kommt und was kauft sozusagen. Ja? Und das Ganze hat sich dann quasi auf Messen verlagert. Jetzt ist es so, dass ich muss mich an dem messen lassen, was ich für meine Künstler erreiche. Und was quasi für den jeweiligen Künstler, also für jeden Künstler gibt es andere Ziele zu erreichen. Also jeder Künstler ist da individuell. Die eine Künstlerin braucht dringend eine Ausstellung. Die andere Künstlerin oder der andere Künstler, dessen Markt muss gestärkt werden. Also es gibt sozusagen, und da sind es immer ganzheitliche Prozesse, die man da irgendwie in die Wege leiten muss.
Verändert das die Kunst nicht auch, wenn sie zu einer Messe transportiert werden muss?
Warum?
Weil sie vielleicht nicht so groß sein kann wie ein Werk von Katharina Grosse?
Was es natürlich gibt, ist die sogenannte Kunstmarktkunst oder die Art Fair Art. Da gibt es eine sehr interessante Geschichte von Natascha Süder-Happelmann.
Das ist die gerade in Venedig,
genau, die
den Pavillon bespielt.
Richtig, das ist eine Künstlerin, die ich seit Anfang an meiner Galerie vertreten darf. Die arbeitet sehr unkonventionell, projektbezogen, auch sehr politisch, kritisch, aber immer sehr humorvoll. Und mit der habe ich sehr früh eine Ausstellung, also ich glaube 4 Ausstellungen haben wir gemacht. Immer waren das komplette Neuproduktionen. In der Regel nicht besonders kommerziell erfolgreich, aber für mich persönlich und auch für ein großes Publikum, glaube ich, wahnsinnig wichtige Ausstellungen zum deutsche Rüstungsindustrie oder auch quasi institutionelle Kritik am Kunstbetrieb selbst. Und dann habe ich sie aber doch mal eindringlich gebeten, ob sie nicht doch was machen kann für die Armory Show, eine Kunstmesse in New York. Und dann hat sie eine Arbeit entworfen, das ist ein Wandbild, ein Nagelrelief, da sind lauter Nägel in die Wand gehämmert, verbogene, gerade und so, bestimmt 3 Meter breit. Und wenn man dann aus der Distanz guckt, sieht man eben diese ganzen Tausenden von Nägeln in der Wand und auf dem Boden liegen Hämmer rum und man sieht, irgendwie war eine Baustelle da. Und aus der Entfernung liest man dann in den Fehlstellen des Nagelbildes, I can't work like this. So kann ich nicht arbeiten. Und das ist eben ihr Kommentar quasi zu meinem Drängen gewesen, doch etwas für die Kunstmesse zu produzieren. Und verrückterweise ist das die Arbeit gewesen, die wir von ihr am erfolgreichsten verkauft haben. Also das war eine Auflage, haben wir alle verkauft. Das Künstlerexemplar haben wir ans Guggenheim-Museum verkauft.
Also was ist dann kein Unikat? Da gibt es eine Auflage, ja?
Das ist
von
dann,
so einem Nagelbild.
Das ist immer dem Künstler überlassen, wie er das festlegt. Und
ja, weil es sieht ja erstmal aus wie ein Unikat, denke ich.
Ja, es ist aber zum Beispiel ein Konzept. Also es gibt dieses Konzept und das kann dann mit anderen Nägeln wiederholt werden. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man quasi die Wand dann abbaut und transportiert, sondern es gibt eine Anweisung von der Künstlerin, wie das auszusehen hat.
Und das macht Frau Happelmann auch nicht selbst.
Das hat sie zum Teil selber gemacht, aber das muss sie nicht selber machen, sondern es ist quasi wie eine Aufführungsgenehmigung, die man dann kauft und dann gibt es das eben limitiert. Und wenn das ist ganz wichtig, wenn dann die Limitierung ausverkauft ist, also wenn diese 3 Exemplare plus das eine Künstlerexemplar ausverkauft sind oder zwei, je nachdem, wie das der Künstler definiert hat, dann ist auch Schluss. Dann kann man das auch nicht nochmal verwenden.
Das wäre Vertragsbruch.
Genau, und dafür steht man sozusagen mit seinem Namen ein, dass man das nicht tut.
So, jetzt kommt das lange angeteaste Musikstück von Britney Spears.
Selten im Deutschlandfunk zu hören, vermutlich.
Total. Every time. Sagen Sie was dazu.
Johann, das ist König. Wir hatten ja gerade schon es bei den Spring Breakers, das ist ein Soundtrack aus Harmony Korine's. Das ist ein Künstler, Regisseur, Maler, der zwischen den Welten unterwegs ist. Und der hat diesen Film Spring Breakers mit James Franco gemacht, der auch wiederum Künstler ist. Ja, und gefällt mir außerordentlich gut.
Der Galerist Johann König hat sich das gewünscht. Britney Spears, Everytime, hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Herr König, ich würde Sie gerne noch zwei Dinge fragen, die so erstmal gar nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Zum einen erwähnen Sie in Ihrem Buch das Ihnen eigene Hochstapler-Syndrom, das nie ganz verschwinden wird.
Ja.
Wie machten sich das bemerkbar?
Ja, beziehungsweise der Titel Blinder Galerist spielt natürlich auf meinen, sozusagen trotz des Nicht-Sehen-Könns, die Galerie aufmachen an, aber er spielt auch auf Blinder Passagier an. Das soll, war es zumindest in meiner Titelfindung, schwing das mit. Und das ist im Zuge des Buches, hat sich das ein bisschen aufgelöst, aber ich hatte ganz lange dieses Hochstapler-Syndrom, dass ich dachte, irgendwann kommt einer und sagt, du, jetzt wissen wir es, du hast gar keine Ahnung von Kunst. Jetzt kannst du aufhören. Und dass ich ganz oft irgendwie dachte, ich kann gar nicht, ich bin gar nicht gut in dem, was ich mache. Obwohl im Laufe der Zeit ja gezeigt hat, dass ich durch das Vertrauen, das die Künstler mir gegeben haben und die Erfolge, die wir irgendwie erzielen konnten, dass ich ja offensichtlich in dem, was ich gemacht habe, nicht so schlecht bin. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich kann es eigentlich gar nicht. Und habe dann, bin im Zuge des Buchs auf den Grund gegangen und habe dann von diesem Hochstapler-Syndrom gelesen und auch gelesen, dass das etwas ist, was Frauen vor allem haben. Und obwohl sie quasi qualifiziert sind, das Gefühl haben, sie sind es nicht. Und so ganz losgeworden bin ich nicht, aber es ist auf alle Fälle besser geworden.
Mhm. Aber man merkt es ihnen nicht an.
Das gehört ja dazu. Fake it till you make it.
Und zum anderen, und dann gehe ich jetzt quasi in den letzten Absatz dieses Buches, das hat mich richtig gerührt, muss ich sagen, der Satz, Verwundbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und das scheint ja dann irgendwie zu dieser Hochstapelei gar nicht zu passen, oder? Also ist es ein Plädoyer, mehr Fehler und Schwächen zuzulassen?
Was ich damit meine, ist, dass ich, wenn ich jetzt meiner Karriere zurückgucke, dann habe ich sehr, ich habe schon länger gebraucht, als ich hätte brauchen müssen, zu dem zu kommen, bei dem ich angekommen bin, nämlich so zu sein, wie man ist und die Sachen so zu finden, wie man sie findet und vielleicht deshalb Britney Spears mitbringen oder so. Also es geht darum, man verkauft natürlich als Galerist und dann denkt man, okay, ich muss meinem Kunden irgendwie oder dem Sammler oder dem Museum irgendwie begegnen. Und zwar so, wie der das vielleicht denkt, dass ich ihm begegne oder wie ich denke, dass der das gut findet. Und wenn man das macht, dann hält man sich so sehr damit auf, wie man glaubt, irgendjemand will angesprochen werden, anstatt einfach die Leute so anzusprechen, wie man es selber für richtig findet und wie man die Sachen sagt, die man sagen will, da habe ich unheimlich viel Zeit mit verloren.
Aber das hat nichts mit Schwächen zu tun.
Doch, das hat insofern was mit Schwächen zu tun, weil zum Beispiel mit meiner Einschränkung, wenn man die dann nicht zeigen will oder auch sagt, das kann ich nicht sehen oder dazu kann ich nichts sagen, da muss ich jemand anderen involvieren, der was dazu sagt, weil ich weiß, auf dessen Expertise kann ich mich verlassen. Das hat ja was mit dem Erkennen der eigenen Schwäche zu tun und dann die kompensieren. Und ich glaube, dass die Akzeptanz der eigenen Schwäche damit zu tun hat, authentisch zu sein. Also quasi, wenn ich mich annehme in der Art, wie ich bin und ich weiß, das ist irgendwie, stößt hier oder da an, aber so ist es, komme ich irgendwie weiter, als wenn ich versuche, diese Schwäche oder diese Andersartigkeit, ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Schwäche, sondern das Anderssein zu kaschieren dann oder nicht zu dem zu stehen, dann verliert man Energie und das ist, lenkt vom Wesentlichen ab.
Ja, und dafür ist die Kunstwelt ja vielleicht dann doch genau die richtige für das Anderssein.
Das Tolle an der Kunstwelt ist, dass sie erstmal hermetisch wirkt, aber total einfach zu erobern ist. Also es ist ganz leicht, sich mit Kunst zu beschäftigen und da, wenn man echtes Interesse daran hat, da schnell zu einem Expertentum zu kommen. Also es ist wirklich viel leichter, als man vielleicht von außen glaubt.
Sagt Johann König, Berliner Galerist und sehr bedeutender Galerist mit Sehbehinderung, heute zu Gast in den Zwischentönen, die Sie lachen.
Na, wegen diesem sehr bedeutenden.
Ja, ich dachte, ich sage nicht nur Berliner Galerist, sondern ich sage nur sehr bedeutend.
Gut, dass Sie nicht Popstar wieder gesagt haben.
Nee. Heute zu Gast in den Zwischentönen und wir haben zum Schluss noch einen Musiktitel und ich würde vorschlagen, Feist.
Ja, finde ich, habe ich deshalb ausgesucht. Also es ist ein Lied, was mir sehr gut gefällt, aber ich finde das deshalb auch einen interessanten Song, weil Feist ist durch diesen Song, der von Apple, wenn ich mich richtig erinnere, als globaler Werbesong verwendet wurde, eben weltberühmt geworden. Und das sind Bewegungen, die mich irgendwie interessieren, dass man quasi seine künstlerische Arbeit durch so etwas wie Kommerzialisierung, wenn man so will, auch verbreiten kann.
Das hören wir also gleich. Noch ein Hinweis auf die Zwischentöne nächste Woche mit meinem Kollegen Michael Langer, die Theatermacher Dana Bufkova und Beatrich Hanis, besser bekannt als die Velvets, sind dann zu Gast in den Zwischentönen. Und ich danke Ihnen, Johann König, ganz herzlich fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.